So, da begrüße ich jetzt die Anwesenden recht herzlich für einen weiteren Vortrag in unserem Admin-Strang. Roman Gerber von einem unserer Sponsoren, B1 Systems, spricht über Open Source und die Zukunft.
Vielen Dank. Ich hoffe, man hört mich. Okay, wunderbar. First of all, any English speakers in here? Okay, dann machen wir es auf Deutsch. Wenn man über Open Source spricht, spricht man meistens über Software, über Hardware gelegentlich, manchmal auch über so tolle Veranstaltungen wie diesen Linux-Tag, wo man immer wieder ganz viele tolle Gesichter trifft. Und in diesem Vortrag möchte ich heute ein bisschen von dieser Softwarewelt abschweifen und mir das offensichtlichste Thema gleich mal vorneweg angucken, nämlich Fahrräder. Der Herr auf diesem Bild wurde in den 1960ern fotografiert, als er einen sogenannten Clunker gefahren hat. Diese frühen Mountainbikes, wenn man so will, sind nicht das Resultat irgendeiner großen Firma, die sich überlegt hat, hier einen neuen Markt aufzumachen, oder das Gedankengut eines genialen Erfinders, dass ich dachte, okay, jetzt mache ich mal ein Mountainbike. Dieser Mann ist einer von damals 200 Mountainbikern, wenn man so will, in Nordkalifornien. Diese Leute waren unzufrieden mit den Fahrrädern, die sie hatten. Die wollten einfach einen Berg hoch oder runter fahren können, ohne dass sie ständig irgendwo runterfallen. Es sollte einigermaßen halten. Und alles, was sie gemacht haben, ist bestehende Fahrradteile zu nehmen, zusammenzubauen, um ihrem Enthusiasmus nachzukommen, etwas völlig Neues zu bauen, was die gebraucht haben. Und wenn man sich heute den Mountainbike-Markt anguckt, oder beziehungsweise das Mountainbike als solches, kann man sehen, es entstand aus einem Enthusiasmus heraus, aus einer Motivation, weil die Leute etwas brauchten, hatten aber keinerlei kommerzielles Interesse erstmal dran. Die brauchten es nur für sich selber. Dass daraus natürlich dann jede Menge kleine Firmen entstanden, ist klar. Und heutzutage werden mehr als 50% des Marktes für Fahrräder von Mountainbikes dominiert. Natürlich ist jetzt die Frage, was hat das mit Open Source an sich zu tun? Relativ einfach. Zum einen ein Fahrrad ist relativ Open Source, man sieht, was es macht, man kann davon lernen, wie die Mechanik funktioniert, man kann es erweitern, umbauen, wie man möchte. Genauso wie mit Open Source Software. Wenn man sich den Bedarf oder den Faktor des Eigenbedarfs anguckt, sieht man den im Mountainbike-Umfeld wieder. Wenn ich mir das jetzt bei Software ansehe, Apache, 1995, ein paar Leute brauchten einen Webserver, haben wir irgendwas entwickelt, jemand hat Patches dazu geliefert und so weiter. Die 11 Namen, die auf der Apache-Homepage als initiale Entwickler stehen, das ist bei weitem nicht mehr, dass es 11 Leute sind. Das ist eine riesige Apache-Foundation heute. Das hätten sich die Leute 1995 nicht gedacht und das war auch nicht das Ziel. Die brauchten einfach einen Server. Das Gleiche haben wir bei Perl gesehen, der Programmiersprache, die von Larry Wall entwickelt wurde. Man kann von Perl halten, was man möchte. Jedenfalls damals gab es keine Skriptsprache, die ihm gerecht wurde. Er hatte einen Bedarf, er hat sie entwickelt. Heute ist es einer der populärsten Open-Source-Programmiersprachen. Ein ähnliches Beispiel, ebenfalls aus der Programmierung, ist Qt. Damit haben wahrscheinlich die meisten, die mal mit Linux was zu tun hatten, Kontakt gehabt, sei es über den KDE-Desktop oder irgendeine dieser Q- oder K-Applikationen. Qt ist deswegen so interessant, weil es von Anfang an ein kommerzielles Interesse hatte, die Firma Trolltech, nämlich ein Framework zu bauen, das überall kompatibel ist, gleichermaßen aber auch verkaufbar bleibt. Und mit Qt sieht man, dass Open Source und Wirtschaftsinteressen durchaus verbunden werden können. Das ist eines der besten Beispiele. Es gibt genügend andere, aber das ist eines der bekanntesten. Und natürlich braucht man nicht drüber nachdenken, wie erfolgreich Linux war. Ebenfalls ein Eigenbedarf von Linus Torvalds, der wollte einfach ein Betriebssystem schreiben. Heute gibt es Linux in jeder Ecke. Man sieht, Eigenbedarf ist einer der größten Faktoren für Open-Source-Entwicklung. Deswegen ist auch meistens Open-Source-Software so praktikabel. Und ich sage immer, Enthusiasmus zu einem bestimmten Thema und die Motivation, etwas zu tun, führen zu Entwicklung. Sei das jetzt in der Software, sei das in der Hardware oder sei das in völlig anderen Themen. Und genau darauf möchte ich mich heute konzentrieren. Diese anderen Themen, die wir in der Zukunft häufiger in Verbindung mit diesem Open-Source-Gedanken sehen werden. Und zwar nicht nur Software. Software ist heutzutage, Open-Source ist überall zu finden. Man braucht nicht mehr rechtfertigen, warum man das möchte. Dafür entwickeln sich jetzt völlig neue und aufregende Felder und vier davon möchte ich heute vorstellen. Es gibt noch wesentlich mehr, aber dazu kommen Sie dann in den Ressourcen am Ende dieser Folien, wenn Sie möchten. Der Grund, warum Open Source im Software- oder Informationsbereich so erfolgreich ist, ist relativ einfach. Informationsaustausch ist billig, beinahe kostenlos. Die Beteiligung ist mühelos. Wenn jemand programmieren kann, hat er kein Problem, sich mal eine Stunde am Abend hinzusetzen und ein Feature zu implementieren. Ein kleines, aber doch. Gleiches für Wikipedia zum Beispiel. Wikipedia lebt davon, dass Menschen sich einfach daran beteiligen können, selber mal was ändern können, das Wissen der Welt in der Freizeit zu vereinen. Und die allgemeine Verwendbarkeit von Open Source ist auch klar. Ich kann mir von Projekt A und Projekt B Code nehmen, zusammenwerfen und habe eine neue Applikation. Ganz so einfach ist es praktisch natürlich jetzt nicht, aber ich kann. Und gute Beispiele für Nicht-Software-Themen sind eben die Wikipedia und ein Projekt, das relativ unbekannt sein dürfte den meisten hier, nämlich Connections. Und das wäre auch mein erstes Beispiel, das ich mal näher präsentieren möchte. Connections stellt Open Source Lehrbücher zur Verfügung, und zwar nicht irgendwie wie zähle ich bis 10 oder sowas in die Richtung, sondern wirklich Hardcore-Material, also sprich Universitätslevel, Ingenieurswesen und so weiter. Das wird alles in einem Open Source Prozess zusammengemixt. Und der Entwickler hat sich 1999 hingesetzt, hat gesagt, okay, dieses Rip, Mix and Burn Prinzip von Apple damals kann man auch ein bisschen anders verstehen, nämlich indem er sagt, RIP ist das Zusammenfassen von Informationen aus der Community, diese Crowdsourcing-Quelle, wenn man so möchte, weil im Endeffekt das Wissen, was in dieses Projekt geht, ist auch nur Wissen, was diese Menschen selber gesammelt haben aus anderen Quellen. Damit entspricht es in etwa diesem RIP-Prinzip, als würde man sich eine CD kopieren. Das Mixing bedeutet hier, dieses Projekt legt nicht irgendwelche Artikel an und die sind dann fix fertig, sondern es gibt Bausteine. Dazu kommen wir gleich in der Grafik, wie das in etwa zu verstehen ist. Und aus diesem Baustein wird dann wieder ein neues Buch zum Beispiel oder eine neue Kursunterlage zusammengebaut. Die kann gedruckt werden, die kann als E-Book runtergeladen werden etc. Der Vorteil dieses Produkts ist, es ist alles unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, niemand muss für dieses Wissen bezahlen, jeder kann diese Dokumente verändern, jeder kann diese Dokumente erweitern. Das ist ein großer Vorteil und deswegen ist es auch ein sehr beliebtes Projekt in Entwicklungsländern. Also die spanische Übersetzung, hier sehen wir, die Community übersetzt sehr aktiv und sehr schnell vor allem. Die spanische Übersetzung dieses vorhin schon angedeuteten Ingenieurwesenbuchs rauskam, das übrigens nur $22 in seiner Hardcover-Fassung kostet, anstatt 120, wie vielleicht üblich. Als dieses in Spanisch übersetzt wurde, wurde Connections eine der Top-Webseiten in Mexiko. Einfach weil dieses Wissen zur Verfügung stand, plötzlich in einer Sprache, die für Mexikaner besser verständlich ist als Englisch, so einfach. Und Community-Übersetzung ist relativ wichtig, sieht man auch bei Wikipedia. Man möchte vielleicht mal einen deutschen Artikel lesen oder wenn man Franzose ist, kann man vielleicht nicht unbedingt Englisch. Und hier sieht man, wie mächtig dieses Community-Prinzip für ein recht spezifisches Wikipedia ist, wenn man so möchte, nämlich wirklich das Erzeugen von Lehrbüchern, sehr gezieltes Wissen. So läuft das ab bei diesem Projekt. Connections holt sich als erstes mal das gesamte Wissen, was es braucht, beziehungsweise ermutigt Freiwillige dazu, ihr Wissen in diesen oberen Container zu kippen. Dann wird das Ganze mal von Autoren durchforstet etc. in kleine Module zusammengepackt, die danach in dieses in diesen Container fallen. Aus diesem Container sucht man sich dann raus, was man braucht, um seinen Kurs vorzubereiten, um seine Lern- und Lehrunterlagen zur Verfügung zu stellen etc. Beziehungsweise man kann auch Übersetzen anfangen oder Sonstiges. Und das Ganze wird danach natürlich schön wieder zusammengebaut, wofür man es braucht. Und wenn Fehler drin sind, gibt es hier mehrere Instanzen, wo das auffallen würde. Sei es durch den Instructor hier oder durch den Lerner an sich. Jeder kann feststellen, das ist nicht richtig und kann es dann auch ändern. Und das bedeutet, es gibt keine 20 Jahre alten Lehrbücher mehr. Und ich hatte solche in der Schule. Also für hier absolut ein machbares und sehr vorstellbares Open-Source-Projekt. Und die Creative Commons-Lizenz ist eben dieser Open-Source-Gedanke für Wissen. Jetzt haben wir unsere Lehrbücher, jetzt hätten wir auch gern noch eine Schule. Und die sollte, wenn es geht, auch Open-Source sein. Und hier kommt Open-Source-Architektur ins Spiel. Ein sehr interessantes Prinzip, wenn man sich überlegt, wie unüblich es hier wäre, Open Source zu sein. Man möchte eigentlich als Architekt Geld machen, für irgendjemanden Pläne zeichnen und daraus ein Haus bauen. Steht dem auch nichts im Weg. Aber es gibt auch keinen Grund, warum man nicht als Architekten zusammenarbeiten könnte, um ein Ziel zu erreichen, das der gesamten Gemeinschaft in einer Community, in einer Gemeinde, wenn man so möchte, dient. Also nicht jetzt das einzelne Haus für den reichen Kunden, das ich gerade mal leisten kann, besonders schönes zu bauen, sondern eben herzugehen und sagen, ja, was brauchen die Leute dort? Wir haben hier diese Idee, könnt ihr damit was anfangen? Das heißt, wenn ich jetzt hier in Chemnitz was bauen möchte, aber aus Amerika komme als Architekt, wird es vielleicht hier ein bisschen anders sein als dort. Warum nicht einfach die Chemnitzer fragen? Dieses Projekt macht das, und zwar primär auf humanitären Ebenen, indem sie einfach Unterkünfte bauen, Schulen nach Hurricane Katrina zum Beispiel neue Häuser gebaut haben. Und zwar in einer Art und Weise, wo sie sagen, okay, wir brauchen Pläne für möglichst günstige Sachen, diese Pläne dürfen uns nichts kosten und sie sollten auch irgendwie mit dem kompatibel sein, was dort zur Verfügung steht. Und genau das macht dieses Projekt. Knappe 50.000 Architekten können sich hier beteiligen, beziehungsweise haben sich an diesem Projekt seit der Gründung beteiligt, um recht interessante Ergebnisse zu erreichen. Unter anderem eines der besten Beispiele ist das UN-Zelt für Flüchtlinge, das relativ neu ist, brauchte 20 Jahre, bis fertig ist, und im Endeffekt ist es ein Zelt mit einem Loch im Dach, das irgendwie die Luft raus kann. Das Open Architecture-Projekt hat da ein relativ solides permanentes Haus für mehrere Jahre hingestellt für fast das gleiche Geld. Und das innerhalb von einem Jahr oder so oder weniger. Hier haben wir ein paar Beispiele. Diese sieben Gebäude wurden nach Hurricane Katrina gebaut in den USA. Und ich finde persönlich, dass sie relativ hübsch relativ schön geworden sind. Es sind permanente Häuser, es sind nicht irgendwelche Zelte, wie durch Katastrophenhilfe vielleicht zur Verfügung gestellt wurde. Und diese Baupläne sind praktisch unter der Creative Commons Lizenz. Ich kann mir die runterladen, sie modifizieren und danach ein Haus bauen, wenn ich das möchte oder verstehe. Und damit sehen wir, dass Open Source sich auch in einem traditionell eher unoffenen Bereich langsam durchzusetzen anfängt, indem man sagt, okay, man kann sehr wohl wirtschaftliches und gemeinschaftliches Interesse verbinden. Das sind zwei Projekte, die ich vorstellen wollte. Jetzt geht es mir um zwei Themen, schwerpunkttechnisch. Und eines davon ist Biohacking. Werden wahrscheinlich schon viele mal zumindest davon gehört haben, dass das gibt. Fragt sich nur, was macht man da eigentlich? Ganz ehrlich, so ganz genau weiß ich es auch nicht, weil ich kein Biologe bin. Aber es hat mich absolut begeistert, das Buch Biopunk zu lesen, in dem diese Parallelen zur Computer-Hacker-Kultur, zur Open-Source-Kultur, die wir in Linux und im GNU-Projekt erlebt haben und in vielen anderen Projekten, diese Parallelen sieht man hier wieder. Und zwar dadurch, dass sich diese Biohacker komplett natürlich übers Internet stark organisieren, damit automatisch schon so irgendwie ein Gedanke da ist, ich verteile es. Ich behalte jetzt nicht meine Lösungen, die ich in irgendeiner Art und Weise gefunden habe, für mich. Sei es jetzt, dass irgendeine Zelle einen Buchstaben oder was, oder eine Gruppe von Zellen soll einen Buchstaben darstellen unter dem Mikroskop. Warum soll ich das nicht mitteilen? Naja, eine Biotech-Firma wird es uns nicht sagen. Und das ist der wesentliche Punkt von diesem Biohacking. Hallo. Normale Biotechnologiefirmen sind relativ zu, man kommt nicht ran, es ist teures Equipment. Um reinzukommen, muss man möglichst hohe Anforderungen erfüllen, alle möglichen Non-Disclosure Agreements unterschreiben und so weiter. Kein Wunder, dass man eigentlich so als Enthusiast relativ wenig drüber weiß, beziehungsweise als Normalmensch. Und die Biohacker haben eben festgestellt, es ist durchaus möglich, Laborequipment, das früher Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von Dollar gekostet hat, auf eBay vielleicht für einen Hunderter zu kaufen. Ist kein Thema mehr. Genau das machen die. Und spielen einfach mit biologischen Bausteinen. Sei es Genetik, sei es Zellen etc. Es ist kein Limit da. Was aber auch sehr interessant ist, ist das Do-It-Yourself-Equipment. Und hier sieht man eine sehr starke Parallele zur Open-Source-Hardware-Welt, siehe Arduino etc. Das möchte ich jetzt mal hier beschreiben. Diese drei Bilder stellen relativ komplexes Equipment dar, das aber mit einfachsten Mitteln gelöst wurde. Dieses rosa Maschinchen hier, das war wahrscheinlich irgendwie rosa Kunststoff aus dem MakerBot, ist ein Zellextraktor. Das heißt, dieses Gerät ist genau genug, eine Zelle festzustellen, rauszunehmen und irgendwo abzulegen. Und gemacht wurde es schlichtweg mit dem Mechanismus eines CD-ROM-Laufwerks, das nicht mehr funktionierte. Dass das natürlich ein unheimlich billiger Setup ist, ist klar. Und das Gerät ist natürlich Open Source verfügbar, jeder kann es nachbauen. Gleiches gilt für diesen Kasten. Das ist eine Zentrifuge. Eine Zentrifuge im medizinischen Einsatz, kennt man, dreht sich Blutplasma auf der einen Seite und das Wässerchen auf der linken Seite, ziemlich klar danach. Braucht man in der Forschung, ist ziemlich teuer. Hier hat man schlichtweg einen Dremel angeschlossen, so einen Aufsatz draufgepackt, fertig. Das noch in einer hübschen Packung, man hat ein fertiges Open-Source-Gerät. Ist vielleicht ein bisschen krud, aber funktioniert. Und ähnlich verhielt es sich eben damals in der Zeit, als Computer langsam aus den Laboren geholt wurden und wir sagten, na okay, versuchen wir mal das und das zusammenzubauen. Die Geräte haben jetzt nicht besonders sinnvolle Dinge gemacht, aber sie haben was gemacht. Und ohne diese frühen Geräte wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und dieser Trend zeichnet sich hier wieder ab. Also jeder, der sich vielleicht ein bisschen für Biologie interessiert, sollte sich vielleicht auch mal dieses Biohacking ein bisschen angucken. Auch recht interessant für Open Source, 3D-Drucken, 3D-Printing. MakerBot hat wahrscheinlich schon jeder mal was gehört von, gelesen zumindest. Ist im Grunde der Desk-Chat in 3D. Ich nehme ja Plastik, Metalle etc., schiebe die da rein, erhitze sie und entleere sie in einem sehr kontrollierten Punkt. Das geht bei hochprofessionellen Experimentalgeräten teilweise schon fast aufs Molekularlevel. Und da wird es dann wirklich interessant. Wo Open Source jetzt momentan ist, ist im Grunde das einfache Modell. Wir nehmen eine Plastikrolle, schmelzen die, machen ein 3D-Objekt draus. Eines der erfolgreichsten MakerBot-Projekte ist das RipRap-Projekt. Ich lade mir die fertigen Baupläne runter, kann mir das Ding nachbauen, kann es mir aus einem MakerBot nachbauen lassen, beziehungsweise die Maschine 3D drucken. Und das heißt, ich habe eine selbstreplizierende Maschine, die Open Source ist. Diese Maschine ist draußen, jeder kann sie nachbauen, sie kann nicht mehr wirklich vom Markt verschwinden. Ein bisschen anders verhält sich vielleicht mit kommerziellen Geräten, die sich zwar replizieren können, aber theoretisch auch mal in irgendeiner Form DRM zum Beispiel brauchen, um diverse Dinge nicht mehr drucken zu können. Aber dazu kommen wir noch. Genau wie die Biotechnologie ist das keine brandneue Technik, sondern die ist knappe 20 Jahre alt. Ursprünglich vielleicht nicht sehr sinnvoll, heutzutage durchaus schon stark in Verwendung. Und der Vorteil des MakerBots ist relativ klar. Ich stelle mir so ein Gerät zu Hause hin, lade mir das Modell runter, das 3D-Modell, sage, druck das aus. Ein paar Stunden später, wenn es überhaupt so lange dauert, habe ich das fertige Produkt, kann mir zum Beispiel einen Kleiderhaken bauen, der mir abgebrochen ist oder sonst was. Wäre zumindest mal ein Einsatz von mir. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man hier Ersatzteile für Autos zum Beispiel machen könnte. Kein Problem, warum nicht, wenn der MakerBot groß genug ist und Metall schmelzen kann, gibt es keinen Grund, warum das nicht gehen soll. Also diese Technik ist ebenfalls relativ am Anfang. Ein normales RipRap-Starter-Kit, wenn man so möchte, kostet den Benutzer um die knappe 500 Euro. Damit ist es ein relativ günstiger Einstieg. Also ich überlege, was damals ein PC gekostet hat, der kaum was gemacht hat. Interessantes Feld für wenig Geld. Und ebenfalls wieder ein paar Bilder. Links oben haben wir so einen RipRap, sieht ziemlich nackt aus, wenn man so möchte. Kann man sich ein Gehäuse für bauen, wenn man unbedingt braucht. Aber das ist eigentlich die Urversion. Das ist die Version 1, an der Version 2 wird gearbeitet. Auf der rechten Seite sieht man das gleiche Gerät praktisch. das aus einem solchen Gerät gedruckt wurde. Hier fehlen natürlich die Metallstangen, Elektronikteile etc. Die Elektronikteile kann wahrscheinlich Version 2 in Zukunft selber drucken, inklusive Leiterbahnen. Und da wird es dann natürlich interessant, wenn ich sagen kann, ich muss die nicht mehr selber machen. Das ist nämlich ein Riesenaufwand, es sei denn, ich kaufe sie. Und manche Leute sind natürlich kreativ mit ihren Rip-Raps beziehungsweise anderen 3D-Druckern und schließen das gleich an eine Solarzelle an, damit das Ding vollkommen unabhängig operieren kann, was natürlich eine gute Idee ist, und wie wir es hier sehen an der unteren Grafik. Also damit wäre es auch möglich, völlig dezentralisierte Kleinindustrien aufzubauen. Es gibt keinen Grund, warum man nicht eine Million Kleiderhaken machen kann und die dann alle verklopft. Natürlich ist das Ganze noch sehr im Anfangsstadium, aber das geht es heute. Es geht um Zukunft, die noch in den Kinderschuhen steckt und sehr stark an Open Source angelehnt ist. Natürlich, wie immer im Open Source-Umfeld, gibt es Antikörper. Im Software-Umfeld haben wir gesehen, die Antikörper waren ziemlich groß, fangen mit M an und hören mit Microsoft auf. Und es hat nie wirklich funktioniert, Open Source zum Schweigen zu bringen, beziehungsweise aus der Bahn zu werfen. Dennoch, frühe Techniken wie Biohacking, 3D-Printing, das sind nur zwei Beispiele von relativ vielen, sind noch sehr im Anfangsstadium. Gerade bei 3D-Druckern ist es so, dass man ja auch schlechte Dinge drucken könnte. Dinge, die, wie zum Beispiel, nehmen Sie Waffen. Man braucht ein Gesetz für Waffen, fertig. Aber wenn ich einen 3D-Drucker habe, was hält mich davon ab, eine zu drucken? Leute machen das. Und das wird dazu führen, dass es früher oder später einfach aufs Radar von Leuten kommt, die da eine Entscheidung machen müssen. Dann werden wir wahrscheinlich mit Monitoring zu tun haben, mit DRM, Datenvorratsspeicherung etc. Was druckt der zu welcher Zeit mit welchem Drucker? Hier ist es natürlich umso besser, wenn die Drucker Open Source sind. Fragt sich nur, wie müssen wir damit umgehen, dass Leute Sachen drucken, die man vielleicht nicht unbedingt drucken sollte. Veraltetes Patentrecht ist natürlich auch ein Riesenproblem. Jeder hier kennt das. Das Softwarepatente-Problem ist jetzt nicht nur das Softwarepatentsproblem, wir haben das generell. Also Fortschritt wird dadurch stark beeinflusst. Wer jetzt auf einen neuen 3D-Drucker plötzlich irgendwie oder eine neue 3D-Drucker-Technologie, die ein Durchbruch ist, ein neues Patent drauf ist, na, viel Spaß, wenn man das in seinen Rip-Rap einbauen möchte. Also wird wahrscheinlich das Projekt ziemlich unter Feuer kommen. Und Biohacking an sich ist natürlich jetzt ein Thema, das versteht nicht jeder mal eben. Und das Erste, was einem in den Sinn kommt, oh, ich könnte ja Viren machen. Es ist unheimlich schwierig, einen stabilen Virus zu machen. Und wenn es jemand machen möchte, bräuchte er die normalen Biohacker sicher nicht. Das heißt, um diese Entwicklung in Richtung Offenheit in traditionell geschlossene Bereiche ein bisschen zu fördern, sollte man einfach ein Auge drauf haben, was passiert. Und eben auch wirklich dahin gehen, dass man sagt, okay, das brauchen wir, das wollen wir. Und ähnlich wie in der Open-Source-Software-Bewegung zu sagen, wir wollen das haben, also nehmt eure Software-Patente und sonst wohin. Wie wir sehen, Open-Source an diesen vier Beispielen allein ist durchaus überall. Und Software hat es uns vorgemacht, Hardware folgt inzwischen recht erfolgreich. Es gibt auch zum Beispiel eine Open-Source-DSLR-Kamera. Warum nicht? Kann sich jeder nachbauen. Ich meine, ist ein ziemlicher Klotz, will man vielleicht nicht, aber es ist ein Experimentalprojekt, das durchaus interessant ist. Weil ich kann mir meine eigene Software reinprogrammieren, wenn ich das Interface nicht mag. Arduino ist sowieso ein wunderbares Beispiel für ein Open-Source-Projekt. Ich kann mir das Ding einfach nachbauen. Jedenfalls werden wir diesen Geist in Zukunft in vielen Ecken finden, wo wir ihn eigentlich nicht erwartet hätten. Und man sollte und wird hier neue Möglichkeiten vorgeworfen bekommen, über die man eigentlich noch gar nicht nachgedacht hatte. Weil was ist einfacher, als ein fertiges Produkt zu nehmen, es zu verändern, was zurückgeben und gleichzeitig auch noch ein bisschen was zu verdienen dran? Geht durchaus. Damit komme ich auch heute schon soweit zum Abschluss. Bedanke mich soweit. Bei Interesse gibt es hier noch jede Menge Links. Die Folien werden auf der Chemnitzer Linux-Tage-Webseite so rum natürlich zur Verfügung stehen. Wer also noch Fragen hat etc., möge sie bitte äußern.
Ja, da bedanke ich mich erstmal soweit. Gibt es Fragen? Es wäre günstig, wenn die dann einen Moment warten würden, damit wir das Mikrofon hinbringen können. Also wir haben noch genug Zeit.
Ja, ich habe es gerade gesehen, es fühlte sich wesentlich schneller an, als es war.
Naja, vielleicht findet sich noch der ein oder andere beim Rausgehen und traut sich dann zu fragen.
Okay, gut, dann entschuldige ich mich für das schnelle Durchlaufen hier. Es fühlt sich, wie gesagt, an, dass eigentlich schon eine Stunde vorbei wäre. Nur gut.
Gut, dann danke nochmal für den Vortrag.
Danke.